VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie sind hier genau richtig zum Thema vom Schreiben leben. So früh an diesem Morgen haben Sie es geschafft hierher und es lohnt sich. Sie werden definitiv erfahren, wie Sie vom Schreiben leben können. Ein kleines unseriöses Werbeversprechen. Ich begrüße neben mir Diana Hillebrand, ist Autorin von Kinderbüchern, von Schreibratgebern und selber Schreibtrainerin. Daneben sitzt Christiane Lind. Sie schreibt unter unterschiedlichen Pseudonymen für die Genres Liebe, Mittelalter, Tiere. Wenn ich das mal so flapsig sagen darf, Entschuldigung. Daneben Horst-Dieter Radke ist Autor unter anderem von Krimis, Regionalia und IT-Fachbüchern. Und zu meiner Rechten sitzt Tom Lier. Autor wuchtiger Männerromane, teils im mittleren Bestsellerbereich und IT-Unternehmer. Mein Name ist Michael Höfler, ich bin, was das Schreiben betrifft, eher für das Satirische zuständig. Man merkt mir das aber nicht so an, weshalb ich das wohl heute moderieren darf und verdiene praktisch gar kein Geld mit dem Schreiben. Mit dem Thema Vorstellung wollen wir gleich weitermachen. Ich würde einfach gerne jedem die Gelegenheit geben, zu sagen, wie in welchem Umfang ihr selbst vom Schreiben lebt und noch was anderes machen wollt. Diana.
Ja, vom Schreiben leben. Also ich habe inzwischen ein paar Bücher veröffentlicht, aber das reicht leider nicht. Ich wohne in München und da sind bekanntlich die Mieten sehr hoch. Deshalb lebe ich zusätzlich auch noch von Leuten, die vom Schreiben leben wollen, nämlich von angehenden Autoren. Ich gebe seit 2006 Schreibkurse für kreatives Schreiben in München, habe eben auch die beiden Fachbücher heute schon geschrieben rausgegeben und lebe vom und über das Schreiben, würde ich jetzt mal sagen.
Also, es ist nicht Mittelalter, Liebe, Tiere, sondern historischer Roman, Familiengeheimnis, Katzen. Sonst klingt das ein bisschen in die Richtung Dinosaurier-Sex, da wollte ich vorbeugen. Ich könnte vom Schreiben leben, wenn ich mich sehr bescheide. Also, diese Jacke wäre dann nicht drin. Und wenn ich bereit wäre, das Risiko einzugehen, ja, es ist eine schöne Jacke, das Risiko einzugehen, nicht zu wissen, was im nächsten Jahr ist. Also ich habe im Moment zwei Buchverträge pro Jahr in unterschiedlicher Dotierung, kann knapp davon leben. Also mein Steuerberater sagt, ja, kannst du machen, aber es wäre besser, wenn du in deinem Brotberuf bleibst. Und das werde ich auch tun, einfach weil das zum Schreiben die Perspektive zu unsicher ist, wenn man nicht gerade Bestseller-Autorin ist. Bin ich nicht.
Ich bin Horst-Dieter Radke. Wenn mich jemand fragt, was ich tue, dann sage ich immer Schreiben und Lesen. Ich veröffentliche, wie schon gesagt, Fach- und Sachbücher neben Belletristik und das ist ein nicht unwesentlicher Teil meiner Einnahmen. Aber ich muss mir auch andere Aufgaben suchen, zum Beispiel als Lektor oder Projektleiter für Verlage und schreibe Fachartikel oder gelegentlich gebe ich auch mal Kurse oder dann halt einen Vortrag und Lesungen. Aus dieser Summe heraus kann ich leben. Leider habe ich es aber noch nicht zu einer Insel in der Karibik und zu einer Yacht gebracht und die Villa fehlt auch. Leben geht, denke ich, überleben schon gerade, aber das tolle Leben, wie man es manchmal in Filmen sieht, da warte ich noch drauf.
Ja, mein Name ist Tom Lier, ich habe 2003 meinen ersten Roman veröffentlicht, den 9. vor einem halben Jahr bei Rowohlt unter dem Titel Nachttankstelle, der 10. folgt im kommenden Herbst. Ich habe in diesen 13 Jahren so ungefähr 400.000 Bücher verkauft, das klingt spektakulär. Aber wenn man berücksichtigt, dass man von einer Taschenbuch-Erstveröffentlichung als Autor ungefähr 60 Cent pro verkauftem Buch bekommt, vor Steuern, dann ist das aufs Jahr umgelegt sowas im Bereich 15.000 bis 18.000 Euro. Das ist nicht besonders viel Geld, ein Facharbeiter oder jemand, der in der Kneipe jobbt, verdient mehr. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einmal Filmrechte verkauft habe und Auslandsrechte. Und hin und wieder mache ich Lesungen, für die man dann so 300 bis 400 € Honorar am Abend bekommt. Aber auch ich könnte nicht vom Schreiben leben, wenn ich, wie Christiane ausgeführt hat, einen gewissen Lebensstandard zugrunde legen würde. In einer Einzimmerwohnung in Berlin-Marzahn ginge das sicherlich ohne Frau und Kind, aber so nicht.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt rausgearbeitet, dass alle vier hier teilweise vom Schreiben leben, aber alle noch was anderes dazu machen müssen. Jetzt ist die Frage, kann man vom Schreiben generell leben, beziehungsweise unter welchen Umständen klappt das? Ja, ist das möglich? Wie ist das möglich? Wer möchte zuerst? Tom wieder?
Es gibt eine Bestsellerliste, die 10 Plätze hat, die relevant sind. Das sind 500 Titel pro Jahr, wenn man annimmt, dass die Bestsellerliste jede Woche ändert. Das tut sie nicht. Sondern es sind viele Titel, die sich lange darin halten. Das meiste sind Auslandstitel. Diese Leute, die in der Bestsellerliste sind, die verdienen halbwegs auf dieses Jahr bezogen genug Geld, um davon leben zu können. Die anderen leider nicht. Das ist das, was man da dazu sagen muss. Und es sind ungefähr 90.000 belletristische Neuerscheinungen pro Jahr in Deutschland. Davon, ich glaube, ungefähr 20.000 bis 25.000 von deutschen Autoren. Es werden 300.000 Manuskripte pro Jahr durch die Republik geschickt, in der Hoffnung, ein Publikumsverlag würde sich dafür interessieren und die veröffentlichen. Das passiert mit ungefähr 1% davon.
Aber Sie alle hier können ja was dagegen tun. Sie können jetzt gleich unsere Bücher kaufen, dann sieht das vielleicht schon bald wieder ganz anders aus. Aber man ist natürlich diesen ganzen Dingen unterworfen und ehrlich gesagt weiß man das ja auch schon vorher. Also ich habe nicht angefangen zu schreiben, um reich zu werden. Ich habe jetzt auch nicht angefangen zu schreiben, um arm zu sein. Aber irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit und man ist ja schon auch ein bisschen glücklich beim Schreiben.
Ja, aber ich finde, es ist Arbeit und ich finde, jede Arbeit sollte gut bezahlt werden. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert, weil ich habe gedacht, wow, Tom Lier, der lebt vom Schreiben, das will ich auch. Wenn nicht mal du vom Schreiben lebst, dann werde ich meine Charta jetzt doch irgendwie dazu bringen, weil Deutschland sucht den Superstar als nächste Katze. Also, meiner bescheidenen Erfahrung nach, weil ich nicht weiß, wie sich Bestseller verkaufen, kann man dann vom Schreiben leben, wenn man einen gut verdienten Ehemann oder eine gut verdiente Ehefrau, ein Kind, was super Tennis, Gitarre oder Geige spielt oder eben eine Katze hat, die irgendeinen Trick kann, den man im Fernsehen bringen kann. Oder man hat gerade genau das, was gesucht wird. Es gibt immer wieder auch die Glücksseller, wir kennen alle J.K. Rowling, wir wollen alle J.K. Rowling sein, aber J.K. Rowling hat das Schloss nun mal gekauft und Harry Potter ist geschrieben. Und ihre neuen Bücher laufen auch nicht mehr so toll.
Man kann natürlich vom Schreiben leben, wenn man fleißig ist, wenn man ständig nachlegt, wenn man sich bemüht, auch um das Schreiben herum was zu tun. Aber gerade weil das so schwer ist, ist es mir jetzt auch wichtig zu sagen, gerade aus diesem Grund darf man nicht auch noch dafür bezahlen, wenn man schreibt. Also es gibt ja diese Angebote, geben Sie uns Ihr Manuskript, wir machen das Buch daraus und das nächste, was dann kommt, ist dann, dass man einen Scheck nachreichen muss, teilweise mit irrationalen Sachen nicht tun. Wenn man vom Schreiben will, dann auch dafür sorgen, dass Honorare reinkommen, selbst wenn sie am Anfang gering sind.
Kurz ergänzend dazu, selbst wenn man sehr, sehr fleißig ist, also ich könnte etwa 4 Romane pro Jahr schreiben, nur der Markt gibt das nicht her. Es gibt keinen Verlag, der von einem Autor 4 Romane pro Jahr raustut. Das machen die Verlage nicht. Die Taktung ist ungefähr so bei 12 bis 15 Monaten und zwischendrin tun sie das nicht. Das heißt, man hat einmal alle 1,5 Jahre die Chance, einen guten Start wieder hinzulegen, aber man hat nicht die Chance, alle 2-3 Monate als Verlagsautor, wohlgemerkt als Verlagsautor, etwas rauszutun, was dann wieder neu an den Start geht. Diese Chance haben höchstens die Self-Publisher, die allerdings dann mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen haben.
Also nochmal, ich persönlich kriege immer die Krise, wenn es heißt, ja, wenn man fleißig ist, ja, wenn man dem Zeitgeist nachschreibt, ja, weil das individualisiert schuld. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, ich gucke mir immer gerne Strukturen an. Und meiner Erfahrung nach gibt es keine Strukturen im Verlagswesen, wo ich mich draufsetzen kann, wo ich sagen kann, okay, was weiß ich, Romane mit Katzen laufen immer. Ja, Katzen laufen ganz gut, aber Katzen laufen nicht prima. Oder wenn ich mich fortbilde, werde ich Erfolg haben, was in vielen anderen normalen Berufen so gilt. Wenn ich mich fortbilde, wenn ich pünktlich liefere, wenn ich dies tue, wenn ich das tue, auf dem Buchmarkt funktioniert das nicht. Jedenfalls in meiner Erfahrung nicht. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, jo, also wenn ich was weiß ich, wenn ich jeden Morgen um 6 aufstehe, 10 Stunden schreibe, habe ich garantiert 3 Bestseller. Nein. Es gibt Leute, die schreiben nur 2 Stunden am Tag und haben Bestseller. Es gibt Leute, die schreiben 10 Stunden am Tag und haben keinen Bestseller. Es ist ein Risiko. Man muss Schreiben sehr lieben. Also ich finde Schreiben toll. Ich schreibe liebend gern, aber veröffentlichen ist die Hölle. Und vom Schreiben leben zu wollen, ist richtig deprimierend.
Das ist richtig, wenn es den Bereich Belletristik betrifft. Im Sach- und Fachbuchbereich zählt wirklich Fleiß. Also das zur Differenzierung, sonst kein Einwand.
Ja, weil Frauen sind ja immer fleißig, ne? Dann tut ich mich persönlich.
Es gibt auch fleißige Männer.
Wenige.
Es gibt auch Männer, die multitaskingfähig sind.
Gut, wir haben rausgearbeitet, der Buchmarkt, zumindest was die Belletristik betrifft, funktioniert nach dem Prinzip, nach dem amerikanischen Prinzip, the winner takes it all. Danach, wer nicht zu den besten 10 gehört, kann nicht wirklich davon leben. Wir haben auch gehört, es gibt kein Patentrezept, weil wenn es das gäbe, denken Sie an Bücher wie So werde ich Millionär. Ist ja schon Widerspruch in sich. Wieso wird der Autor nicht erstmal selbst Millionär, wenn er weiß, wie es geht? Wo ich noch gerne nachhaken würde, es klang schon ein bisschen an, manche von euch zumindest, Diana Hillebrand und Horst-Dieter Radke, leben nebenbei auch mit Tätigkeiten, die mit dem Schreiben zu tun haben, Lektorieren beziehungsweise Autorenschulungen. Macht man sich da nicht ein bisschen auch den Spaß am Schreiben kaputt, wenn man damit auch wirklich hartes Geld verdienen muss? Oder anders gesagt, wenn man an so Dinge denkt wie Lektorieren, Übersetzen, die sind jetzt auch nicht so super bezahlt, sollte man da nicht lieber in seinem Brotberuf, sagen wir, was machen, womit man richtig Geld verdienen kann?
Also ich habe auch was Anständiges mal gelernt. Ich war Rechtsfachwirtin in einer Anwaltskanzlei. Ist auch hart verdientes Geld, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe mit den Schreibkursen, hatte ich noch sich so eine klare Vorstellung davon, was auf mich zukommt. Im Endeffekt muss ich sagen, dass ich selber sehr stark davon profitiert habe. Es macht mir ganz viel Spaß, mich auszutauschen. Schreibblockaden kenne ich nicht mehr. Ich habe also durch meine Teilnehmer selber ganz viel gelernt, war auch immer gezwungen, mich weiterzubilden, dran zu bleiben, selber zu schreiben. Das ist so mein eigener Anspruch gewesen. Und ich sehe das gar nicht negativ, sondern ich habe so eine finanzielle Basis, die mich auch unabhängig macht und die mir erlaubt, vielleicht die Buchprojekte auch auszusuchen, die ich gerne machen möchte. Ja, und das finde ich gar nicht so schlimm. Also nur im stillen Kämmerlein zu sitzen vor seinem Manuskript wäre für mich gar keine Alternative. Also ich finde es eigentlich gut, so wie es ist.
Das sehe ich ähnlich. Ich habe ja auch einen anderen Beruf gehabt. Ich habe auch vorher einige Jahre als Berater gearbeitet und ganz andere Honorare da einnehmen können für. Aber es ist eben ganz was anderes. Und wenn ich lektoriere oder mit Autoren zusammenarbeite und Buchprojekte entwickle, dann ist das für mich nicht irgendwie was Fremdes und irgendwas Lästiges und etwas, wo ich mein eigenes Schreiben mit korrumpiere, sondern ich sehe das eher als Ergänzung.
Und du hast auch kein Problem damit, sag mal, so schnöde Sachtexte im IT-Bereich schreiben zu müssen oder zu schreiben und machst dir damit auch nicht die Lust am belletristischen Schreiben kaputt?
Gott sei Dank muss ich da nicht mehr zu viel machen. Also der Markt ist auch nicht mehr so groß. Meine Sachbücher, die ich inzwischen mache, das sind Bücher über die Region, in der ich lebe, in Franken, über Tauberfranken. Und da darf ich für rausfahren. Da kann ich ja zum Beispiel mal sagen, ach, heute ist schönes Wetter, heute gehe ich mal raus, mache Fotos. Und das ist auch Arbeit und das gefällt mir unglaublich gut.
Das ist doch schön. Ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, wir haben in Deutschland eine ziemlich spezielle Situation. Und zwar gibt es in Deutschland unglaublich viele Preise, Stipendien, subventionierte Lesungen. Das heißt, man muss nicht unbedingt als belletristischer Autor vom Buchverkauf leben. Beziehungsweise Tom, ich glaube, du sagst immer, es gibt die einen, die verkaufen Bücher und die anderen gewinnen Preise. Ist das eine Alternative?
Das ist tatsächlich, also es ist der zweite Weg, um vom Schreiben zu leben, ohne etwas anderes zu tun. Es gibt eine unglaubliche Menge an Literaturpreisen in der Republik oder in ganz Europa. Es gibt ganz, ganz viele Stipendien, die ausgeschrieben werden von einem Residenzstipendium, wo also ein Autor irgendwo leben darf und kostenfrei da irgendwie 3 Monate arbeiten kann, über Arbeitsstipendien, wo also tatsächlich ein Autor Geld bekommt dafür, dass er schreibt. Zum Beispiel die Stadt Berlin schreibt jedes Jahr, ich glaube, 20 oder 30 Arbeitsstipendien aus.
Gibt's in Deutschland auch.
Und es, ich bin mit einem Autor befreundet aus Österreich, Michael Stavaric, der hat jetzt 6 oder 7 Romane draußen, großartige Romane, die vom Feuilleton gefeiert werden, aber leider nur sehr niedrige Verkaufszahlen generieren. Das ist leider immer so, die guten Bücher verkaufen sich schlecht, die schlechten verkaufen sich gut. Und der Mann hat vom Chamisso-Preis über sonst was alles Mögliche abgeräumt, nimmt jedes Stipendium an, was irgendwo angeboten wird. Und ich denke mal, er kann dadurch vom Schreiben leben. Aber auch das ist natürlich ein begrenztes Kontingent. Also es gibt nicht beliebig viele Literaturpreise. Es gibt den Preis der Leipziger Buchmesse genau einmal. So fällt es sich mit den anderen Preisen auch. Die sind auch sehr unterschiedlich dotiert. Also ein Literaturpreis, der mal 10.000, 15.000 Euro abwirft, ist schon eher die Ausnahme. Es sind dann eher die kleineren, die man da zusammensammeln muss. Aber es gibt tatsächlich Autoren, die genau das tun. Es gibt dann auch noch die andere Gruppe von Autoren. Ich denke da an Selim Özdoğan, der auch so in mittleren Auflagenhöhen unterwegs ist oder war. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Und der tatsächlich 5, 6, 7 Lesungen pro Woche macht, Workshops und sonst welche Geschichten, alles sozusagen im Nachgang seiner eigenen Veröffentlichung. Er macht das auch sehr, sehr gerne und er macht das exzellent. Und wenn man so weiß, dass die üblichen Vorschüsse, also Garantiezahlungen der Publikumsverlage so zwischen 5 und 30.000 Euro für einen Roman liegen und die Einnahmen für eine Lesung, die so bei 300 bis 400 Euro liegen, kalkuliert, dann kommt man schnell darauf, dass bei 10 Lesungen fast schon ein kleiner Vorschuss wieder drin ist. Und das kann man auch machen, um vom Schreiben zu leben.
Da würde ich noch kurz nachhaken, wie lang kann man das denn ungefähr hinziehen? Also ich habe ein Beispiel im Kopf, ich glaube, macht das ungefähr seit 10 Jahren. Und vorgestern habe ich etwas überrascht gehört, dass Clemens Meyer, eigentlich ein Name, wo man denken würde, der hat es doch längst geschafft, wird Stadtschreiber von Mainz, was ja auch mit Geld verbunden ist. Wie lange kann man das durchhalten? Sollte man das durchhalten? Oder ist nicht irgendwo der Punkt erreicht, wo man dann wo das sozusagen durch ist und man in ein großes Loch fällt?
Also es hat natürlich alles vor allem mit Schreiben wenig zu tun. Ne? Es ist etwas, was man tut, um Geld hinzuzuverdienen. Und selbstverständlich ist das begrenzt. Wenn man irgendwie gerade auf dem Höhepunkt seiner Anerkennung ist, dann kann man relativ viele Literaturpreise abgreifen. Und die eine Jury orientiert sich auch daran, was die andere vorher entschieden hat. Aber ich denke, so nach 2, 3 Jahren spätestens wird auch John von Düffel nicht mehr nach vorne genommen, wenn es wieder mal um irgendeinen Preis oder um irgendein Stipendium geht, weil der hat das 5 Jahre lang gemacht und jetzt ist langsam Feierabend.
Wobei ja Lesungen immer eine gute Einnahmequelle sind. Also ich habe ganz viele Lesungen, fast 60 im Jahr, aus meinen Kinderbüchern, wo wirklich Schulen, Bibliotheken an mich herantreten und mich einladen. Ich finde es eine schöne Sache, nämlich da zu sein, wo eigentlich mein Zielpublikum ist, den Kindern in die Augen zu schauen, auch schon Ideen zu sammeln für neue Bücher. Finde ich eigentlich eine schöne Sache, hat für mich auch ganz viel mit dem Schreiben zu tun und da habe ich immer ein ganz gutes Gefühl dabei und denke mir, ja, oh, das ist schon, das gehört zum Autorendasein einfach dazu.
Ich habe irgendwie den Part immer Wasser in den Wein zu gießen. Ja, ich finde Lesungen auch toll, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es selbst für Buchhändler manchmal noch einen anschauen, als ob man jetzt eine Frechheit sagt, wenn man sagt, ja, ich lese natürlich gerne, aber möchte ein Honorar, weil ich lebe davon. Ich gehe auch nicht in seinen Buchladen und sage, ich hätte gern das Buch und das Buch, weil das werde ich lesen und deshalb gehe ich. Und die Honorare, ich finde es gut, dass es überhaupt ein Grundhonorar von 300 Euro gibt, aber man reist an, man reist ab, man übernachtet. Ja. Wenn man es auf Stunden, ich bin selbstständig, ich rechne immer alles auf Arbeitsstunden hoch. Wenn ich das auf Stunden hochrechne, ist so ein Lesungshonorar auf einmal auch relativ begrenzt. Und jetzt kommt mein letzter Negativbeitrag und dann hoffe ich, habe ich die ganze Konkurrenz hier aus dem Feld geschlagen und die gehen alle nach Hause und denken, oh, ich bin so glücklich als was auch immer. Nein, war nicht meine Absicht. Ich bin mal angetreten, nachdem der Verlag mein erstes Buch gekauft hat, und gesagt, juhu, wir kaufen uns endlich den Bauernhof, wir retten Hunde, Katzen, Pferde, das Leben wird schön. Ja, ich bin ja noch begrenzt jung, irgendwann wird das kommen. Stipendien, ich habe auch schon 2 Arbeitsstipendien gehabt, von einem Land, dessen Namen ich nicht nenne. Ich weiß nicht, was für Vorstellungen die haben, wie wenig ich esse. Also die Stipendien waren deutlich für 3 Monate... Also das ganze Stipendium für 3 Monate war deutlich im unteren dreistelligen Bereich. Also wenn ich vom Stipendium leben würde, müsste ich mir keine Gedanken mehr über eine Diät machen.
Ab und zu fasten ist ja nicht so ungesund. Was ich noch ergänzen wollte, wenn man einige Bücher draußen hat, ist ein nicht unwesentlicher Baustein, vorausgesetzt die Bücher sind in den Bibliotheken, auch das, was jährlich von VG Wort ausgeschüttet wird. Davon kann man nicht überleben, aber es ist ein kleiner Baustein, der nicht ganz unwichtig ist. Wir haben jetzt hier viel geredet und viel erzählt, aber Sie können das auch alles nachlesen, alle positiven Dinge zum Schreiben. Wir haben hier eine kleine Broschüre, die gibt es an unserem Stand. Da steht dann zum Beispiel sowas Erhellendes drin wie Was ist Honorar? Das sind unrealistische Vorstellungen von Neuautoren über die Folgen einer Buchveröffentlichung. Oder wissen Sie, was eine Buchstütze ist? Das ist ein gut verdienender Ehegatte eines Autoren, einer Autorin, wohlwollend, oft Mediziner oder SPD-Politiker. Gibt's an unserem Stand ein paar Schritte dahinter?
Wo wir gerade schon eh bei Eigenwerbung sind, ich hatte gar nicht dazu gesagt, wir sind der Autorenverein der 42er Autoren, die hier diese Diskussion veranstalten. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor ich mir selber irgendwie Themen, Fragen noch aus dem Kopf zwänge. Gibt es irgendwas, was Ihnen im Publikum auf der Zunge brennt, was Sie loswerden wollen an unsere Gäste?
Wie ist das mit der Altersvorsorge als Autor?
Fragen Sie nicht sowas.
Gesicherte Altersarmut. Ich kriege jedes Jahr von der Deutschen Rentenversicherung einen Brief, da steht drin, herzlichen Glückwunsch, Sie haben 320 Euro im Monat. Und manchmal werden es auch 325.
Aber das geht doch inzwischen allen so, oder?
Ja, es ist, also als Autor ist man selbstständig. Und als Selbstständiger hat man, es sei denn, man schließt irgendwelche Versicherungen ab, hat man keine Altersvorsorge. Man muss sich also selbst darum kümmern. Es gibt allerdings die sogenannte Künstlersozialkasse. Unter bestimmten Bedingungen kann man als Autor oder Mitglied werden, wenn man Veröffentlichungen vorweisen kann. Man darf dann allerdings nicht so schrecklich viel in seinem Brotjob, wie das hier immer genannt wird, dazu verdienen. Und das bedeutet aber letztendlich auch nur neben einer Summe X, die man irgendwie mit 65 ausbezahlt bekommt, dass wenn man tatsächlich in den Vermögensverfall gerät, also in dem Moment, wo man tatsächlich pleite ist, dann bekommt man von denen Geld. Aber das ist letztendlich alles, was sozusagen der Job an und für sich... Stimmt, ja, okay, mag nicht ganz stimmen, weil ich bin da nicht Mitglied. Horst Dieter weiß da mehr zu.
Es ist nur zum Teil richtig. Wenn man Mitglied in der Künstlersozialkasse ist, dann hat man die erfreuliche Situation, dass diese Krankenkassen und Rentenbeiträge einziehen. Und zwar wie bei einem Arbeitgeber, zur Hälfte vom Autor und die andere Hälfte dazu tun. Das ist nicht ganz... falsch, aber man darf nicht zu viel erwarten. Das, was an Rente nachher rauskommt, das ist nicht so sonderlich.
Meine Rente heißt Jürgen Hillebrand und ich hoffe, er hält es noch ein paar Jahre mit mir aus.
Aber wie Norbert Blüm sagte, die Rente ist sicher.
Sie haben jetzt beschrieben, wie es ist und dass es nicht gut ist. Und ich frage mich jetzt zunehmend, wie müsste es denn aus Ihrer Sicht sein? Sie haben gesagt, Sie sind Sozialwissenschaftlerin, ist es ein strukturelles Problem? Müssen die Bücher teurer sein? Müssen die Verlage noch weniger Autoren verlegen? Braucht es öffentliche Förderung für Autoren? Was ist denn, haben Sie da eine Idee, wie es anders sein könnte?
Also, ich finde, erstmal sollte man gucken, wer was produziert. Ich habe mal eine Lesung für Schulkindern gemacht und die haben gefragt, wie viel Geld ich als Autorin verdiene. Da habe ich gedacht, wenn ich Ihnen jetzt die Summe sage, ist das viel Geld, ne? Für Sechsklässler ist das, was ich bekomme, viel Geld. Da habe ich gesagt, schätzt mal, wie viel Prozent ich als Autorin für ein Buch bekomme. Und dann haben die geschätzt, 50%. Ich habe gesagt, nein, weniger. 40%, nein, weniger. Als wir bei 20% waren, waren die schon ganz schön erschüttert. Als wir dann bei 8% waren, haben sie gesagt, das ist ja voll ungerecht. Da habe ich gesagt, ja, bitte schreibt das mal den Verlagen. Also fast alle bekommen mehr Geld als ich als Autorin. Ich glaube, Illustratorinnen und Illustratoren haben noch eine schlechtere Bedingung.
Aber es antwortet auf die Frage. Also es ist einfach so, dass der Markt viel, viel zu groß ist. Es gibt 90.000 belletristische Neuerscheinungen pro Jahr. Das Gros der Buchkäufer sind die Spontankäufer, die 4-5 Titel pro Jahr kaufen. Das sind in aller Regel auch die Bestseller, die da gekauft werden. Das heißt also, die sogenannten Mitlist-Autoren, die nicht in den Bestsellerlisten sind, die werden weniger nachgefragt. Und den Verlagen ist es egal, ob ihre Autoren davon leben können oder nicht. Die Verlage machen Bücher. Die Verlage stellen keine Autoren ein. Und sie gucken sich auch sehr genau an, was passiert. Das heißt, wenn ein neuer Titel von mir an den Start geht und da verkaufen sich in den ersten 3 Monaten keine 10.000 Exemplare, dann überlegt sich der Verlag ganz genau, ob er noch einen weiteren Titel mit mir macht. Und 10.000 Exemplare sind schon vergleichsweise viel. Viele Titel, die in Publikumsverlagen erscheinen, erreichen das in den ersten 2-3 Jahren überhaupt nicht. Und die Antwort auf die Frage ist, es gibt eben einfach viel zu viel Angebot. Es wird viel veröffentlicht in der Hoffnung, dass irgendetwas darunter ist, was dann stark nachgefragt wird. Und die darunter leiden, sind halt die, die okaye Bücher machen, die aber dann leider nicht viel verkauft werden. Nina George hat vorgestern bei einer ähnlichen Diskussion hier gesagt, ein sehr gutes Buch zu schreiben ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Leider glauben auch alle Autoren, dass sie sehr gute Bücher schreiben, wie alle 20.000 Castingshow-Kandidaten glauben, sie wären der nächste Superstar. Und selbst der, der es dann wird, ist keiner. Und die gleiche Situation haben wir in allen künstlerischen Bereichen, verbunden allerdings bei der Schriftstellerei damit, dass die Einstiegsschwelle, jedenfalls angenommen von Laien, sehr, sehr niedrig zu sein scheint. Erzählen und schreiben, denkt man, kann ja irgendwie jeder. Jeder sitzt mal am Stammtisch und erzählt irgendeine Geschichte und jeder hat ein tolles, spannendes Leben hinter sich. Tatsächlich ist das leider nicht der Fall. Aber trotzdem kommt viel davon auf den Markt.
Naja, und ganz ergänzend dazu, es ist natürlich auch so, was man sich als Mitlist-Autorin immer wünscht, wäre mal ein bisschen Marketingbudget. Also das Wort Marketing ist das wichtigste Wort, was Sie bitte alle mit nach Hause nehmen. Wenn Sie jemandem Verlag zu tun haben, fragen Sie mal, was macht ihr denn marketingtechnisch für mich? Weil es gibt sehr viele Bücher, ob es zu viele Bücher sind, kann man streiten, aber nur wenige davon sind sichtbar. Also schauen Sie sich mal um, wer liegt in Stapeln, und dann gibt es daneben noch Bücher in der Regalfläche. Und wenn man kein Marketingbudget hat, heißt das, mehr oder weniger, man hat Glück, wenn man irgendwo überhaupt mal in die Buchhandlung kommt. Und solange das so ist, ist es natürlich schwer, von irgendwas leben zu können, wenn ich nicht gesehen werde. Also nur was gesehen wird, wird gekauft. Und wenn, nur wenn ich gekauft werde, kriege ich überhaupt Geld.
So, wir haben mindestens Zeit für noch eine weitere Frage. Gibt es restliche Illusionen, die wir zerstören dürfen zum Thema? Oder haben wir schon ganze Arbeit geleistet?
Wer möchte denn jetzt noch schreiben?
Wer traut sich noch? Genau, bitte melden, wer jetzt noch glaubt, vom Schreiben leben zu... Wollen Sie uns verraten, wie das doch geht? Wer hat es vorher geglaubt? Ja, gutes Thema. Wer möchte dazu was sagen?
Also ich bin sehr präsent in den sozialen Medien, sowohl in Facebook, Twitter. Ich habe mehrere Webseiten. Ich mache sehr viele Lesungen. Ich habe meine ersten Flyer selber gedruckt. Also ich sehe durchaus, dass Autoren da mit an einem Strang ziehen. Mit den Verlagen mache ich auch richtig gerne, aber eben nicht allein. Also ich denke, man muss da wirklich gemeinsam arbeiten und nicht nur von den Autoren verlangen oder auch nicht nur vom Verlag verlangen, alles zu machen, sondern man muss da vielleicht gegenseitig sich ein bisschen unterstützen.
Also ich bin viel unterwegs bei Leserunden, Lovely Books mache ich sehr gerne. Ich bin bei Facebook, aber meiner Erfahrung nach, letzte Woche habe ich, fand ich wirklich spannendes Rechercheergebnis für meinen neuen Roman gepostet. Es hatte 17 Likes. Als ich vorgestern losfahren wollte, habe ich den Koffer hingelegt, die dicke Katze schmeißt sich rein. Ich poste ein Bild und sage, tut mir leid, ich kann nicht zur Buchmesse kommen. Der Koffer ist besetzt, 140 Likes.
Und ich habe gar keine Katze.
Von daher weiß ich nicht, ob Facebook das Buchmarketing, Facebook ist das fette Katzenmarketing-Instrument.
Also aus meiner, man arbeitet mit einem Verlag zusammen, damit der Verlag das Marketing macht. Das ist seine Aufgabe, die Bücher zu verkaufen, die Vertreter gehen in die Buchhandlungen, versuchen die unterzubringen und dergleichen mehr, es werden Anzeigen geschaltet und so weiter und so fort. Natürlich kann man und sollte man das ergänzen, dadurch, dass man präsent ist, dass man Leserunden macht und Facebook und Twitter und weiß der Geier, wie der ganze Scheiß heißt. Nur erstens versuchen das alle. Zweitens sind das die Marketingkanäle, die vor allem die Selbstveröffentlicher okkupieren, weil sie gar keine andere Chance haben, an Leute zu kommen. Und drittens ist das nicht meine Aufgabe. Ich muss Bücher schreiben, ich muss möglichst gute Bücher schreiben, ich will mich nicht um Bauchladenverkäufe kümmern. Natürlich kann man das macht auch Spaß, mit Lesern in Kontakt zu sein und mit Leuten zu sprechen und da tatsächlich irgendwie sozusagen nachvollziehen zu können, wie vom Kennenlernen über den Buchkauf, übers Lesen bis zur letzten Seite sich das entwickelt hat. Aber ich betrachte das eigentlich nicht als meine Aufgabe. Man muss es tun, bis zu einer gewissen Grenze, man muss präsent sein. Aber wie gesagt, Marketing ist eigentlich etwas, worum sich ein Verlag kümmern sollte.
Vielleicht sollten Verlage ja ihren Autoren Katzen kaufen.
Ich habe eine dicke Facebook-taugliche Katze, die ich vermieten würde.
Die Zeit ist leider rum. Möchte von euch noch jemand was Essentielles zum Schluss sagen? Ansonsten würde ich mich bei Ihnen ganz groß bedanken für die zahlreiche Anwesenheit. Ich hoffe, wir haben Ihnen sämtliche Zähne gezogen. Sie sehen jetzt endlich ein, dass man vom Schreiben alleine nicht gut leben kann. Und wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Messetag in diesem Sinne, Ihre 42er Autoren.
Und danke an Michael Höfler für die Moderation.
Und zum Schluss habe ich schon was Essentielles noch zu sagen. Kaufen Sie unsere Bücher.
voicerepublic.com, home to the spoken word.